Ich darf Sie zu unserem Gottesdienst begrüßen. Wir wollen heute am Anfang unseres Gottesdienstes miteinander das Abendmahl feiern. Das steht unter der Einladung Jesu, der weiß um unsere Enttäuschungen, Sehnsüchte und auch um alle Müdigkeit. Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das Abendmahl verbindet uns auch untereinander als Schwestern und Brüder im Namen Jesu. Wir wollen zuerst singen, Gott des Himmels und der Erde, 345, die Verse 1, 2 und 5. Uns erheben und vor Gott, unserem Herrn, bekennen, dass wir gesündigt haben in Gedanken, Worten und Werken. Wir wollen in der Stille vor ihn bringen, was jeden von uns besonders beschwert. Wir beten in der Stille. Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Ist dies euer Bekenntnis und eure Bitte, so antwortet mit einem aufrichtigen Ja. Ja. Euch geschehe, wie ihr glaubt. Der allmächtige Gott hat sich über euch erbarmt und durch seinen Sohn Jesus Christus vergibt er euch alle eure Sünden. Und weil Jesus uns ermächtigt hat, dass wir einander die Sünden vergeben, so verkündige ich euch die Gnade Gottes und die Vergebung aller eurer Sünden im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wer es glaubt, der spreche Amen.
Amen.
Das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht uns rein von aller Sünde. Wir hören den Chor. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward und mit seinen Jüngern zu Tisch saß, nahm das Brot, sagte Dank und brach's, gab seinen Jüngern und sprach: Nehmet hin und esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nach dem Mahl nahm er den Kelch, sagte Dank, gab ihnen den und sprach: Trinkt alle daraus, das ist mein Blut des neuen Bundes, das für euch und für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Das tut zu meinem Gedächtnis. Herr Jesus Christus, du bist der Weinstock, wir sind die Reben. Erfülle uns mit deiner Kraft, dass wir in dir sind. Wer in dir bleibt, der bringt viel Frucht. Ohne dich können wir nichts tun. Amen. Wir hören noch einmal den Chor. Wir feiern das Abendmahl so, dass wir einander Brot und Kelch weitergeben in unseren Reihen nach der Ordnung des allgemeinen Priestertums, dass wir einander als Priester und Seelsorger gesetzt sind. Wenn ich Sie heute bitten darf, dass wir nicht ein Wort sagen beim Kelch. Wir wollen es heute so halten, dass die Orgel einen Vers spielt und ich dazwischen ein Wort immer wieder sage, das als Zeugnis dienen soll über dem, was wir genießen. Wenn ich die Jugendlichen, die noch nicht konfirmiert sind, bitten darf, dass sie still das Abendmahl ebenso teilnehmen, bis wir es im Konfirmandenunterricht besprochen haben, damit sie es verstehen, wenn sie einmal auch es genießen, sonst ist es ihnen zu fremd. Und nun darf ich die Mitarbeiter bitten. Welche Reihe war noch kein Kelch? So spricht der Herr, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Stark ist meines Jesu Hand, und er wird mich ewig fassen, hat zu viel an mich gewandt, um mich wieder loszulassen. Mein Erbarmer lässt mich nicht, dies ist meine Zuversicht. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Und nun singen wir das Lied 250, die Verse 1 bis 3. Sie Ihre Bibel zur Hand, 1. Samuel 2, Vers 1 bis 10. In den ausgelegten Bibeln ist es die Seite 268.
Lobgesang der Hanna. Und Hanna betete und sprach: Mein Herz ist fröhlich in dem Herrn, mein Haupt ist erhöht in dem Herrn, mein Mund hat sich weit aufgetan wider meine Feinde, denn ich freue mich deines Heils. Es ist niemand heilig wie der Herr, außer dir ist keiner und ist kein Fels wie unser Gott ist. Lasst euer großes Rühmen und Trotzen. Freches Reden gehe nicht aus eurem Munde, denn der Herr ist ein Gott, der es merkt, und von ihm werden Taten gewogen. Der Bogen der Starken ist zerbrochen und die Schwachen sind umgürtet mit Stärke. Die da satt waren, müssen ums Brot dienen, und die Hunger litten, hungert nicht mehr. Die Unfruchtbare hat 7 geboren und die viele Kinder hatte, welkt dahin. Der Herr tötet und macht lebendig, führt hinab zu den Toten und wieder hinauf. Der Herr macht arm und macht reich, er erniedrigt und erhöht. Er hebt auf den Dürftigen aus dem Staub und erhöht den Armen aus der Asche, dass er ihn setze unter die Fürsten und den Thron der Ehre erben lasse. Denn der Welt Grundfesten sind des Herrn, und er hat die Erde darauf gesetzt. Er wird behüten die Füße seiner Heiligen. Aber die Gottlosen sollen zunichte werden in Finsternis. Denn viel Macht hilft doch niemand. Die mit dem Herrn hadern, sollen zugrunde gehen. Der Höchste im Himmel wird sie zerschmettern. Der Herr wird richten, der Welt enden. Er wird Macht geben seinem Könige und erhöhen das Haupt seines Gesalbten. Herr, mach uns dieses Wort wichtig und groß. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, kennen Sie Verzweiflung? Vielleicht rede ich jetzt heute Morgen nur zu einigen von Ihnen, die lange mit sich gekämpft haben, ob sie heute Morgen kommen sollten, weil sie sich wie erdrückt fühlen von einem großen Schmerz. Aber die Verzweiflung kann sich auch durch unser Leben hindurchziehen. Von Tiefpunkt zu Tiefpunkt. Und ich weiß, dass ich heute Morgen in Ihr Leben und in Ihre Situation hineinreden darf. Diese Hanna war eine verzweifelte Frau. Sie ging hinauf zum Heiligtum und geriet, wie das einem und Ihnen sicher auch schon geschehen konnte, an einen Seelsorger, der sein Geschäft nicht versteht. Den Hohepriester Eli, der auf seinem Stuhl sitzt und das nicht deuten kann, diese Lippen, die sich bewegen und die Tränen dieser Frau. Wer sieht denn in das Herz eines Menschen hinein? Was da beschrieben ist, ist ein hartes Urteil über all unsere Bemühungen umeinander. Und wir sagen das ganz offen, dass man natürlich am kirchlichen Betrieb verzagen kann. Wie viele Menschen haben in ihrer Not eine Kirche aufgesucht und sagen, ich blieb unverstanden. Ich habe das nicht begriffen, was dort geredet wurde, und es hat mir nichts geholfen in diesem Augenblick. Was wichtig für Sie ist, diese Hanna hat zu Gott geschrien und Gott hat sie nicht im Stich gelassen. Gott hat sich ihrer angenommen. Und sie hat erlebt, dass sie nicht in der Verzweiflung bleiben muss, dass Verzweiflung aufhört. Das ist so eine unglaubliche Wende, die da geschieht. Diese Hanna, die gerade noch da war und weint, fassungslos. Sie hat keinen Boden mehr unter den Füßen. Diese Frau singt das Lied, das durch das Alte Testament weiterklingt. Es wurde der Lobgesang der glaubenden Gemeinde. Und viel, viel Jahrhunderte später nimmt es Maria wieder auf und spricht das Thema noch einmal aus, wie Gott an uns handelt. Ich wünsche Ihnen, dass Gott so an Ihnen handelt und will Ihnen ein paar Hilfen geben, dass das auch bei Ihnen geschieht, dass Sie fröhlich werden, dass Sie wie die Hanna sagen können, Gott gehören die Grundfesten der Welt. Sie einen ganz neuen Bezug kriegen zu ihrem Leben und zu der Welt, die sie umgibt, weil sie erfahren, Gott hat sich meiner angenommen und ich gehöre ihm. Ich habe heute nur zwei Teile. Das Erste, was ich bei der Hannah herausstellen will und was sie von manchen Verzweifelten unserer Tage und auch von uns oft unterscheidet, sie sucht. Ja, suchen denn die anderen Verzweifelten nicht auch? Sie sucht bei Gott. Wir haben bei vielen Menschen schon Antwort gesucht. Wir haben Antwort gesucht, auch in Lösungen, die wir uns ausgedacht haben. Davon ist die Hannah weit weg. Ihr einziger Gedanke ist nur noch, ich will hinauf ins Heiligtum. Sie muss es ja gewusst haben, welch liederliche Verhältnisse damals in der Kirche herrschten. Auch das nennt die Bibel ganz offen. Der Eli war ein müder alter Mann, der gemeint hat, er müsse möglichst Liebe walten lassen, angesichts der großen Missstände innerhalb der Kirche. Und er hat seinen Söhnen nicht gewehrt. Er hat gehofft, das wird sich sicher noch machen. Das sind so Wellenbewegungen, mal auf, mal ab. Und dann kommt das ganz von allein in Ordnung. Und darunter litt der Dienst, den er tun sollte unter seinem Volk. Hophni und Phinehas waren, so hieß in der alten Lutherbibel, böse Buben. Das waren Typen, ganz gerissene Gauner. Das Allerschlimmste ist, wenn man den Dienst vor Gott benutzt und missbraucht. Nichts wird Gott so hart richten wie den falschen Dienst für ihn. Und das ist groß. Dennoch nimmt sich Gott dieser Hannah an. Sie weiß, dass an dieser Stätte dennoch Gott gesucht werden kann. Mit einer großen Treue hält sie sich daran. Und sie lässt sich nicht abwenden und trennen durch all die negativen Erfahrungen, die sie gemacht hat. Aber sie will nicht zum Priester. Sie will nicht den Tempelkult haben. Sie will nicht das Äußere des Opferdienstes haben. Sie will von Gott eine Antwort auf ihr Lebensproblem haben. Und das kommt uns immer wieder frech vor. Und in der Bibel wird solch eine Frechheit als gut bezeichnet. Das wird als Kühnheit uns gepriesen, wenn Menschen immer wieder mit ihrer Not vor Gott gestanden sind und gesagt haben, ich lass dich nicht los, du segnest mich denn. Gestern Abend hat mir jemand nach unserem Gottesdienst gesagt, in euren Kirchen erzählt man nie etwas von Wundern. Sag ich, ach, da muss man schon schlafen oder auf den Ohren drauf sitzen, was ja schwierig ist, gleichzeitig auf beiden Ohren zu sitzen. Wir erleben so viel Wunder, auch als Gemeinde. Und darum erlauben Sie mir, dass ich heute ein wenig persönlicher rede, weil mir das schon wichtig ist. Solche Missverständnisse dürfen nicht im Raum hängen bleiben. Aber manchmal hat man auch eine Scheu, weil es ja immer die persönlichen Dinge von Menschen verletzt. Wir haben da hinten das Bild hängen von unserem Dr. Hans-Martin Kilkus. Und er hat es wohl nur wenigen Menschen anvertraut, wie auch das ihr Kummer ihrer Ehe war. Sie kann Kind haben. Sie haben jahrelang gewartet und gebetet und nichts ist geschehen. Dann haben sie ein pakistanisches Kind adoptiert, das keine Eltern hatte. Und ein Jahr später hatten sie ein Kindlein. Dann sagte ich damals lachend, dass das auch Ärzten passieren kann. Das hätte ich nicht gedacht. Wie Gott redet. Und am letzten Sonntag war ich in der Nähe Wetzlars zu einem Gottesdienst und traf unseren Gerhard Schnitter. Und dann ist mir immer dies lebendig, wie wir um das Kindergräblein standen in Dägerloch. Das Kind beerdigt haben und dann später klar war, nie mehr kann die Frau ein Kind bekommen. Und da stand sie, dann haben sie auch eins adoptiert und wie wir sie da in Wetzlar trafen, wie ihr eigenes Kind, das ihnen Gott dennoch geschenkt hat, wieder alle Meinung der Ärzte, so fröhlich daherwächst. Warum reden wir nicht mehr von solchen Wundern Gottes unter uns? Weil immer wieder der Blick verrückt wird und zum Schluss hängen bleibt, dass dann einer sagt, ja, aber warum ist bei mir jetzt diese Antwort nicht so eingetroffen? Wir sind ja komische Menschen und wollen Gott unsere Lösungen vorschreiben. Nur deshalb reden wir so wenig über die Wunder. Weil Gott für Menschen auch andere Aufgaben bereitet als Mutterfreuden. Und genau die Frage hat die Hanna umgetrieben. In der ganzen Geschichte geht's nicht um Mutterfreuden und süßes Baby auf dem Schoß und hoppe hoppe Reiter. In dieser ganzen Geschichte geht es um etwas Größeres. Warum war denn das im Alten Testament so schlimm, wenn eine Frau unfruchtbar war? Gott sei Dank hat sich das Denken unserer Kultur hier gewandelt. Es war die Meinung damals vom Heidentum, von der Fruchtbarkeitsreligion, als ob ein Mensch, wenn er unfruchtbar sei, verschlossen sei von Gott. Er stehe unter einem Fluch. Und das hat sich furchtbar ausgewirkt. Die Ehe war sehr harmonisch gewesen. Elkana liebte die Hanna in einer so wunderbaren Weise, wie sie beim Heiligtum zusammenkamen und miteinander aßen. Das wird ja dort erzählt. Dann gab der Elkana immer traurig der Hanna das Stück Fleisch und hat mitgelitten und mitgetragen in der Last. Und er hat gewusst, da braucht es gar keine Worte, er sah sie nur an, das steht so da. Er sah sie traurig an. Nicht, weil er das von ihr erzwingen wollte, sondern weil er mitlitt an ihrem Schmerz. Und da war für die Hanna die Frage, ist mein Leben noch etwas wert? Um die Frage geht's. Was bin ich wert heute? Da pfeifen sie Spatzen von den Dächern, dass es für die Frau viel Erfüllung gibt, in Berufsaufgaben, in Lebensplänen. Viele Dinge stehen ihnen offen. Aber damals. Und dann das Schwere, dass damals eine schreckliche Sitte der damaligen Kultur dem Mann das Recht gegeben war, sich eine andere Frau zu nehmen, nur damit er Nachkommen hat. Und nun muss sie ihren Mann abtreten an diese Penina. Wie wenn es eine Geschichte aus dem 20. Jahrhundert wäre, diese Penina, die reizt die Hanna. Mit der Sexualität ist meist ein Kraftprotzentum verbunden. Warum wird das in Männerkreisen und in Frauenkreisen immer so getan, dass der eine mehr wäre als der andere? Nur deshalb, wegen seiner Geschlechtlichkeit, wegen seiner Fruchtbarkeit, was er kann und wie stark er sei. Und die Penina reizt die Hanna. Du bist ja nichts, du bist ja missraten. Nicht mal Gott steht über dir. Das war das vernichtete Leben. Und wenn Sie das haben wollen, um was es eigentlich hier geht, um die Frage, was ist mein Leben? Was soll ich mit meinem Leben tun? Und die Frage hat Hanna vor Gott durchbeten und durchlitten und durchweint. Und da sucht sie vor Gott eine Antwort. Von Gott will sie eine haben, von Menschen will sie nichts wissen. Und sie wird ihr zuteil durch den Mund dieses komischen, alten, senilen Eli. Gott redet durch Menschen und sagt ihr, es gehe hin mit Frieden. Der Gott Israels wird dir deine Antwort geben, die du brauchst. Das Suchen ist an der Hanna groß. Sie sucht bei Gott. Klar, was soll ich mit meinem Leben? Wo ist die Antwort? Wo werde ich brauchbar? Ich will nicht bloß irgendwo am Rande stehen. Ich will nicht bloß dahin vegetieren. Und da kommen doch jetzt die Fragen, die uns oft so verzweifelt machen. Warum bin ich mit der Krankheit belastet? Warum gibt mir Gott nicht die volle Kraft, die ich brauche? Warum gibt mir Gott nicht den Einflussbereich? Warum lässt er mich nicht an den Posten gelangen, wo ich meine Gaben entfalten kann? Warum habe ich so schwierige Menschen in meiner Umgebung, die mich dauernd einengen und hindern? Sprich das doch mit Gott durch. Gott will, dass man es mit ihm durchleidet. Und er hat es nicht gerne, wenn man auf der Seite steht und sagt, ich habe mich drein gefunden, sondern ringe darum, so eine kurze Zeit unseres Lebens. Und da geht es darum, dass wir etwas wirken für unseren Herrn und etwas Großes schaffen können. Was hat sie denn erlebt? Sie hat erfahren, Gott hört. Und das war ihr so groß. Ich bin immer traurig, wenn nach geschehenen Wundern Gottes, die ja in Hülle und Fülle auch heute sich bei uns ereignen, wenn wir am Ende stehen bleiben bei den Wunderereignissen. Und wenn der Blick der Zuhörer immer drauf gerichtet wird auf dies oder jenes kleine Ereignis, kann das nicht vergessen, wie wir unseren Jugendmissionstag hatten am 1. Februar. Wir nicht wussten, wie wir das Essen ausgeben sollten am Mittag und dann, ich bin da immer so schwach, Sie sind vielleicht stärker, ich muss da heulen, wenn dann die Sonne scheint. Wir haben doch in ganzer Kindlichkeit drum gebetet. Wenn Gott die Wunder schenkt. Das ist passiert auf einer Freizeit dieses Jahr in Arosa, dass ein Türkenmädchen aus einem schwäbischen Dorf dabei war, die Christin ist. Und nach der Freizeit sollte sie zurück, weil sie einem Mann in der Türkei versprochen waren, die Hochzeit sollte stattfinden. Und das Mädchen sagte, ich kann nicht heiraten, ich gehöre Jesus, ich kann nicht zurück in diese Umgebung. Da darf ich nicht mal sagen, dass ich Christ bin, die schlagen mich tot. Was haben die Freizeitleiter gedacht? Die haben gesagt, das Mädchen müssen wir verstecken. Die lassen wir nicht mehr zurück, die lassen wir untertauchen. Sie hielten Fleisch für ihren Arm. Da waren zwei 15-jährige Mädchen, die sagen, wir wollen beten. Das kommt ja einem wunderbar vor, kann man so etwas von Gott erbitten? Das Mädchen kam zurück, der Vater, der mit ihr in die Türkei zurückfliegen wollte, sagte, er kann nicht, er kann gerade vom Geschäft nicht weg. Er hat einen Kollegen, der sie begleiten sollte, 3 Tage später. Der sagt 3 Tage später auch ab. Und jetzt kommt es merkwürdig. Dann hätte ich gesagt, das ist von Gott, jetzt fliege nicht. Diese 17-jährige Türkin sagte, ich fliege. Und sie flog in die Türkei, und wenn Sie die Sitten der Türkei heute kennen, sie geht zu diesem Mann, der ihr seit dem 4. Lebensjahr versprochen war, und sagt ihm, ich kann dich nicht heiraten, ich bin Christ. Und das ist überhaupt nicht möglich, das ist eine solche Schande für einen Mann, wenn er der Frau nachgibt. Das geht in dieser Kultur nicht. Der Mann sagt, ich kann nichts tun, fahr zurück. Du bist frei. Geschehen im August 1981. Gott redet. Und das hat Hannah erlebt. Und am Ende soll nicht das Ereignis bleiben, sondern es ist ein lebendiger Gott, er ist ein Fels. Er ist so fest, fester als alles, was es gibt in dieser Welt. Das ist so eindeutig für die Hannah. Mein Herz ist fröhlich in dem Herrn, nicht im Baby, nicht in meiner Fruchtbarkeit, nicht in meiner Weiblichkeit. Das sind ja alles falsche Emanzipationsziele, die wir uns setzen. Ich habe den Herrn erlebt, er ist da. Und da sind wir beim Zweiten, sie hat gefunden. Die Hannah hat gefunden. Ich erlebe wie immer wieder bei uns, was auch als ärgerlich bezeichnet wird, wenn einer sagt, ich habe in meinem Glauben das gefunden, I found it. Ich hab's jetzt wirklich kapiert, ich bin jetzt Christ, ich habe diesen Schritt gemacht. Da sagen andere, kann man das denn so als Stufe in seinem Leben haben? Natürlich, die Hannah hat's ja auch endlich so von sich sagen können, jetzt bin ich an dieser Stelle da, ich habe es entdeckt. Mein Haupt ist erhöht, heißt es im Vers 1, wenn Sie in die Bibel hineinschauen. Mein Haupt ist erhöht. Ich bin von Gott ganz groß herausgestellt. Da regt sich ja bei uns gleich so eine schüchterne Bescheidenheit. Und wir sagen, ich will ja gar nicht so groß hinaus. Lassen Sie doch diese falsche Bescheidenheit. Gott will Ihr Leben groß herausstellen. Auch in Ihrer ungläubigen Umgebung. Gott will an Ihnen große Wunder tun. Sie dürfen Großes von ihm erwarten. Die Hannah war so erfüllt, und jetzt kommt das Interessante. Sie liefert den kleinen Samuel, wie er ein paar Jahre alt war, bei dem Eli ab. Und die musste nicht heulen, sondern die war ganz fröhlich und sagt, der gehört Gott, ich habe ihn nicht für mich gewollt. Sondern ich habe eine Gotteserfahrung gemacht, die meine Mutterfreude weit in den Schatten stellt. Und darum geht es eben nicht um die Mutterfreuden. Und darum soll das erste und letzte Mal sein, dass ich diese beiden Wunder von vorhin erzählte. Weil es darum doch gar nicht mehr geht. Weil Gott ganz anders Menschen seine Größe und Macht zeigen kann. Dann nennt es die Hannah in diesem Lied, das sie singt, eindrücklich. Der Bogen der Starken ist zerbrochen. Sie schildert in diesem Lied nicht nur ihre positiven Erfahrungen, die sie mit Gott gemacht hat, sondern sie nennt das auch, dass Gott die sicheren Leute auf den Boden stoßen kann und die Starken schwach macht. Was war dies für das junge Mädchen Hannah, als sie einst heiratete? Schwer, wie nach all den Träumen von einer glücklichen Ehe, dass alles ganz anders kam. Und viele von ihnen werden auch zerbrochen. Das ist Gottes Art. Gott nimmt uns unsere Wünsche weg. Das macht Gott. Gott führt uns durch die Hölle. Und der, der meint, ich muss gerade durch die Hölle hindurch, das steht doch da. Der Herr tötet und macht lebendig. Er führt hinab zu den Toten und wieder herauf. Der Herr erniedrigt. Das gibt es. Dass Menschen beten vor einer Prüfung und dennoch durchfallen. Dass sie gehofft haben, diese Schmach würde von ihnen genommen. Und Gott führt einen dennoch hindurch. Aber da erfährt sie, dass das immer Gottes Art ist. Die Hannah sieht ja schon weit voraus und was sie letztlich schildert, ist ja im Grund das, was später das Leben Jesu war. Der in das Grab gelegt wurde und der Stein wurde vorgerollt und dann sagen die Soldaten, jetzt ist Schluss, da kommt nichts mehr. Und dann bricht Gott noch einmal durch mit Lösungen, die alles übersteigen. Für Gott gibt es kein Unmöglich mehr. Er will sich an denen, die müde und verzagt sind, herrlich erweisen. Er will seinen Ruhm in dieser Welt groß werden lassen. Sie hat gefunden. Was hat sie gefunden? Gott ist ein Fels. Niemand ist so, wie Gott heißt im Vers 2. Und jetzt sagt sie, keiner soll sich mehr rühmen, keiner soll mehr protzen. Sie lässt sich doch nicht von ihrer gottlosen Umgebung beeindrucken. Und wenn die Peninna noch einmal spottet, dass sie es überhaupt verwunden konnte, das regt sie nachträglich bloß noch auf. Lass sie doch reden, die mit ihrem frechen Protzen. Die, die heute tun und von Schönheit und Jugendkraft reden, das ist doch nicht das, durch das Gott arbeitet. Und die von Macht und von Geld reden. Gott wägt die Taten und am Ende kann man addieren, was Gott in deinem Leben für Wunder tut. Sie können noch Großes erwarten mit ihm. Ich habe am Anfang gesagt, ich will zu den Verzweifelten unter uns reden. Verzweifeln, da steckt der Zweifel drin. Immer wieder der stille Vorwurf, du hältst nicht viel vom Zweifel. Du drückst die Zweifelnden einfach nieder. Nein, aber ich sage ihnen, dass sie an Gott gar nie verzweifeln können. Das können sie nicht einmal schaffen. Das geht nicht. An der Kirche können sie verzweifeln, an mir können sie verzweifeln, an ihrem Ehegatten können sie verzweifeln, an ihren Kindern oder die Kinder an ihren Eltern können verzweifeln. Aber an Gott kann man nie verzweifeln. Das hat die Hannah entdeckt. Der Herr führt die Füße seiner Heiligen und er lenkt ihnen ihren Weg. Es ist immer die Frage, der Ruf, will ich mich jetzt wieder ganz unter die Führung dieses Gottes geben? Und was mache ich mit meinen Mikos, wo ich immer wieder meine, da müsste es Lösungen geben. Mit der schweren Last, die ich zu tragen habe, in der Angst und vor der Krankheit, in der Sorge um die Kinder, die die Eltern nachts nicht schlafen lässt. Da ist der Herr, der Fels, auf dem du stehen kannst. Und bei ihm werden Taten gewogen. Dass sie das nie mehr sagen können, dass solche Wunder heute nicht geschehen. Noch ganz andere Dinge kann Gott heute tun. In ihrem Leben. Du kannst ihm vertrauen in finsterster Nacht, wenn alles verloren erscheint. Amen. Und nun singen wir vom Lied 233, sei Lob und Ehr dem höchsten Gut, die Verse 4 und 5, in der Freude und im Danken.
Wir wollen beten. Du Herr, unser Gott, das sehen wir, wie du uns auch durch finsteres Tal führen kannst. Und dann wird offenbar, dass unser Vertrauen zu dir so schwach ist. Und wir dir oft gar nicht treu nachfolgen. Da danken wir dir heute für deinen Zuspruch, den du jedem von uns so persönlich gegeben hast, in deinem Abendmahl. Dass du für uns in den Tod gegangen bist und dass uns auch keine Schuld und nichts Böses aus deiner Hand reißen kann. Wir danken dir, dass jeder von uns dies nun fest wissen darf. Und wir hingehen dürfen und dich preisen und dich loben, auch wenn manche Erhörung sichtbar ausbleibt. Wir brauchen gar nicht mehr diese Beweise und diese Pfänder in der Hand, wo wir doch deine Liebe haben und wo du mit uns gehst. Wir bitten dich darum, zeige deine Wundermacht heute auch immer wieder, auch unter deinem müden und angefochtenen Volk, dass wir dir viel mehr vertrauen und Großes von dir erwarten. Wir bringen dir jetzt auch die Kranken, die nicht unter uns sein können, die an uns denken heute Morgen. Du kennst auch ihr Sorgen und ihr Zagen. Sage du ihnen dein Wort, dass sie aufgerichtet und fröhlich werden in dir. Wir bitten dich für die Alten und die Sterbenden, für die jungen Menschen, die heranwachsen im Vertrauen auf ihre Kraft und Stärke. Herr, lehre sie deine Kraft, die in der Stille an den Demütigen sichtbar wird. Und tu in deiner Christenheit, in der ganzen Welt, wieder deine Wunder, dass du schwache Menschen wie Hannah zu Zeugen deiner Größe machst, dass wir deinen Ruhm verkündigen, ja, dass unser ganzes Leben etwas wird zu Lob deiner Herrlichkeit. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und singen wir noch den 9. Vers vom Lied 233. Heute Abend um 17 Uhr nochmal solch einen missionarischen Einsatz im Park beim Bahnhofsturm, die mittleren Schlossgartenanlagen, wenn man da aus der Klettpassage herauskommt. Um 17 Uhr beginnen wir dort. Wir sind dankbar für jeden, der mitgeht, ob zum Verteilen der Schriften, ob zu Gesprächen oder zum Mitsingen. Das ist das letzte Mal in diesem Jahr, dass wir das machen können, weil jetzt so die sommerliche Witterung zu Ende geht und diese Parkspaziergänger dann nicht mehr so reichlich da sind. Wir waren ja immer wieder überrascht, wie wichtig diese Aufgabe ist. Ich wäre froh, wenn viele von Ihnen mitgehen können. Ich wollte Ihnen nochmal so einen Schubs geben, wenn Sie noch nicht ganz klar sind. Am nächsten Samstag ist in Reutlingen ein Tag, der mit der Frage der Erziehung zusammenhängt. Schule, aber auch Familie, für Eltern, Lehrer und so weiter. Wir haben eine ganze Reihe von diesen Programmzetteln da hinten. Gutes Programm mit viel Arbeitsgruppen. Nehmen Sie das doch mit. Übrigens, die Auslage da hinten, dieser Zettel, das ist ganz kunstvoll komponiert von mir. Manche legen da ein Gesangbuch drauf. Das ist furchtbar. Das ist ein Majestätsverbrechen. Denn dann, das sind die wichtigen, da muss ich alles hier mündlich sagen. Ich vertraue jetzt darauf, dass jeder das sich holen kann, der interessiert ist, sonst müsste ich Ihnen den Zettel vorlesen. Verstehen Sie, dass das frei zugänglich ist, dass man mit einem Blick sieht, was man mitnehmen will. Da hinten liegt auch unser Notizenzettel. Auf dem gelben Zettel, den Sie das letzte Mal hatten, waren versehentlich die Preise drauf, wo das Mittagessen nicht dabei war vom Samstag, da wir ja schon am Samstagmorgen beginnen. Deshalb müssen Sie darauf achten. Und dann waren die Gottesdienste erst von Mitte Oktober ab aufgeführt. Wir wollen es natürlich von jetzt ab haben. Deshalb sind die noch einmal geschrieben, damit Sie alles sich hinter den Spiegel stecken können und ganz auf einen Blick haben. Dann liegt da hinten noch ein Zettel von dem Missionsfest der deutschen Indianerpioniermission. Das ist diese Mission, wo meine Frau und ich in Brasilien waren dieses Jahr, die wichtige Arbeit unter den Geschlagenen. Die Indianer sind ja so zurückgesetzt, missachtet und missbraucht. Das ist ein ganz großer Dienst der Liebe, der dort geschieht. Da liegt das Programm auch hinten. Ich darf Sie nochmal einladen zu unserer Freizeit in Friolzheim. Wir freuen uns ganz besonders über solche, die noch keinen Kontakt hier in der Gemeinde haben. Das ist natürlich der Hauptsinn unseres Zusammentreffens. Das ist nicht ein Treffen der Altfreunde, sondern das sind junge Leute, mittelalterliche Leute, alleinstehende und Familien, wie so kommt, aber die sagen, ich möchte mal da ein paar kennenlernen. Und dann möchten wir Sie ermutigen, das wird Ihnen leicht werden, hier hineinzuwachsen in die Gemeinschaft. Wir fahren mit den Autos an und alles Nähere steht auch auf unserem Notizenzettel. Unser Opfer heute ist eine Aufgabe in unserer Stadt, dieses Mal einige Gruppen, die Studentenmission, die Navigatoren, ich glaube auch der offene Abend, die planen Hochschultage. Das ging ursprünglich von der Studentenmission aus, vom 3. bis 5. November. Sie haben uns einen Brief geschrieben, die Studentenmission, die ja immer bei uns im zweiten Gottesdienst dabei sind. Wir sollten doch im Gebet hinter diesen Tagen stehen. Wenn Sie einmal die Studenten einladen und Sie wissen, was dort heute an geistiger Umwelt beherrschend ist. Und Sie hätten auch gewisse finanzielle Probleme, Sie wollten Plakate hinhängen. Ich meine, wir geben heute das Opfer für diese Sache und was Sie nicht benötigen zu Ihrer Werbung, das soll dann für die Arbeiterstudentenmission sein, für die Zentrale in Marburg und für die Hauptamtlichen, die dort in der Studentenarbeit tätig sind. Es ist erschütternd, wie wenig christliche Studentengruppen wir haben, angesichts der Riesenzahlen der Studenten. Und darum ist mir das schon wichtig, dass Sie auch im Gebet an diese Hochschultage vom 3. bis 5. November jetzt schon denken und an die Vorbereitungen, die da laufen. Und dann wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.